Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausee Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Ausee.ch.
Das ist der Doppelpunkt, das Gespräch mit dem Professor Huldrych Günther, Leiter am Unispital und Covid-Spezialist. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all.
You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling.
In mir im Studio ist der Huldrych, Professor Huldrych Günthard. 100 Mal oder mehr haben wir miteinander geredet während der Corona-Zeit. Jetzt sehen wir uns zum ersten Mal. Ist interessant, Radio, oder? Wir haben das Gefühl, wir kennen uns wahrscheinlich schon fast ein bisschen gut. Und wir reden jetzt natürlich nicht nur über Corona, obwohl wir jetzt in dieser Sommerwelle sind und das Thema leider wieder aktuell geworden ist. Zuerst natürlich zur Person. Also Herr Günthard, wer sind Sie?
Ich bin 61, ich bin Arzt, Infektiologe und Internist am Unispital Zürich und bin auch Vater von einer 8-jährigen Tochter und sonst einfach ein mehr oder weniger, würde ich sagen, normaler Schweizer.
Das sagen die meisten und das finden wir aus, dass es überhaupt nicht stimmt. Also zum Beispiel, schon der Name Huldrych. Sie sind der zweite Huldrych, den ich kenne. Der erste ist vor 500 Jahren in der Schlacht bei Kappel umgekommen, der Zwingli, und Sie sind der zweite. Wieso heissen Sie Huldrych?
Ja, meine Eltern sind, ich würde sagen, richtig reformiert gsi, oder? Und, also richtige Zürcher Protestant in dem Sinn. Und sie haben ein Pfarrer-Ehepaar kennt, wo ein Huldrych hatten als Sohn, und dann hat ihnen das irgendwie, haben sie gefunden, sie könnten eigentlich mich auch so taufen.
Okay, und nie von dem Huldrych auf Huldrych?
Ulrich, nein, gar nicht.
Uli, niemand sagt Uli.
Nein.
Wie ruft man sie? Huldrych?
Huldrych oder Huldi.
Huldi, gut. Also, Ihre Laufbahn, Sie sind jetzt also ein führender Arzt in diesem Land und sind eben die Stimme geworden, zuerst bei Radio 1 durch die vielen Sendungen und dann auch das Gesicht von dieser Epidemie, Fernsehen, Zeitungen etc. Aber wer Sie sind, weiss man eigentlich nicht. Und wo ich da gelesen habe, wie Sie angefangen haben beruflich, habe ich gestaunt. Oder? Sie haben nicht mit einem Medizinstudium angefangen.
Nein, ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht bei der Gebrüder Volkert AG, früher in Winterthur. Das war eine Firma, Baumwolle, Kaffee, Industrieprodukt, Handel oder weltweit.
Also Sie wollten in die Wirtschaft gehen?
Genau.
Ja.
Und ich habe die Lehre sehr spannend gefunden, sehr viel gelernt. Und dann wollte ich eigentlich Wirtschaft studieren und dann habe ich noch die Matur nachgemacht. Ich habe dann aber extrem Freude bekommen der Biologie, ein Fach, das ich eigentlich bis dahin nicht gekannt habe. Dann
länger... Während der Maturzeit?
Ja,
oder?
Aha, während okay. der Maturzeit. Ja. In der SEK haben wir das eigentlich praktisch nicht gehabt, Biologie.
Mhm. Aber eben nach einem KV, nach einer Lehre und so, dann noch eine Matur machen, das war ja auch noch irgendein Grund gewesen, weil dann hat es die Passerelle, wie es heute gibt, und die vielen Möglichkeiten, Berufsmatur, alles noch nicht gegeben.
Nein, es hat es so nicht gegeben. Es hat einfach die kantonale Maturitätsschule für Erwachsene gegeben. Mhm. Und dort musste ich eine Aufnahmeprüfung machen, Vorkurs. Und dann habe ich einfach gefunden, ich will jetzt das probieren.
Haben Sie also relativ spät Matur gemacht? Mit wie viel?
23 bin ich, als ich sie gemacht habe.
Und dann haben Sie angefangen zu studieren? Ja. Also Medizin, ist dann klar gewesen, Medizin?
Ja, es ist nicht klar gewesen. Ich habe immer das Problem gehabt in meinem Leben. Ich habe eigentlich zu viel Interesse gehabt. Mich interessiert viele Sachen. Und dann habe ich einfach gefunden, ja, was mache ich mit Biologie? Dass ich mal Forschungen mache, kann man gar nicht vorstellen. Und dann habe ich einfach gemerkt, mit Menschen habe ich immer gerne geschafft. Und dann Kombination, oder? Biologie und Menschen ist eigentlich Medizin.
Hast du dir auch schon Numerus Clausus gegeben? Weil heute ist es unglaublich schwer, überhaupt Medizin studieren. Die Schweiz bildet ja viel zu wenig Mediziner aus und siebt darum unglaublich schon ganz am Anfang.
Also damals hat man kein Numerus Clausus gehabt, aber man hat einfach gesiebt in den ersten zwei Jahren. Man ist einfach durch Prüfungen durchgefallen, hordenweise. Oder? Und in den ersten zwei Jahren sind immer etwa 40-45% durchgefallen. Und dann hat man so
haben wir dort gesehen.
Genau.
Können Sie noch über Ihr Elternhaus etwas sagen, außerdem, dass Sie sehr reformiert waren? Was war das für ein Elternhaus?
Ja, ein Elternhaus von Diskussion. Man hat viel diskutiert, aber auch also klar einen christlichen Hintergrund. Also meine Eltern waren sehr gläubig, auch all meine Geschwister.
Und beruflich?
Ich eigentlich der wenigste.
Ah, ja.
Mein Vater war Geschäftsführer von der Toni Molkerei Winterthur.
Ah, okay, also ja. Ein bisschen oberer Mittelstand, kann
genau.
man sagen.
Ja, ja so Mittelstand,
ja.
würde ich sagen.
Ja, also Geschäftsführer,
Toni. Ja, ja.
Gut. Also eher bürgerlich natürlich.
Genau.
Und was haben die gefunden, als sie gesagt haben, ich wollte jetzt Mediziner werden? Haben sie es gut gefunden? Natürlich?
Also die Mutter hat es sehr gut gefunden. Der Vater hat mich eigentlich fast lieber ein bisschen in der Wirtschaft gesehen. So.
Mhm. Okay. Also dann haben sie das Studium gemacht. Und wenn man da schaut, das ist also grossartig. Sind sie da durchgegangen und sind dann nach Amerika gegangen, 3 Jahre und so. Und haben da grosse Karriere gemacht, eben auch als Forscher. Vor allem dann in einem Gebiet, wo es damals, glaube ich, ja, wo sie angefangen haben, gar noch nicht gern, nämlich HIV. Das ist dann ihr Ding. Aber reden wir noch ein bisschen über das Private. Ihre Hobbys. Was haben Sie für Hobbys gehabt?
Ja, ich würde sagen, Sport eigentlich immer. Auch in der Pilis, also früher viel Ballsport, aber auch viel Ausdauer, auch ein bisschen alles. Oder?
Eben, man sieht Sie jetzt, 61, topfit, schlank etc. Also mit dem Velo da nachkommen, fahren mit dem Velo zur Arbeit. Sie waren Marathonläufer gewesen.
Ja, wie ich
das
sehe.
Verbindet uns.
Ja.
Ich bin auch Marathon. Können wir als Sportskollege ja fast du sagen?
Ja, können wir, klar.
Oh, ist das gut?
Ja, absolut.
Also Huldrich, du hast 6-mal den Jungfrau-Marathon gemacht, ich habe 4-mal New York und ein paar 6 andere auch. Aber etwas, was uns auch verbindet, das Knie hat nicht so mitgemacht.
Genau, also bei mir dann so mit 52 habe ich einfach müssen sagen, Rennen ist jetzt nicht mehr optimal für mich. Und dann habe ich halt quasi Abschied genommen vom Rennen. Und jetzt mache ich ein bisschen, jetzt, wenn ich kann, wenn ich Velo fahre, wandere.
Weil ein bisschen Velo fahren, jetzt untertreibst du natürlich.
Ja.
Du hast eine grössere Velotour gemacht vor kurzem, oder?
Genau, also Zürich-Wien, ein Projekt, das ich schon seit Jahren herumgetragen habe mit einem guten Freund. Mit einem Vorarlberger, der in Wien wohnt. Da haben wir immer gesagt, jetzt fahren wir mal von Zürich auf Wien.
Das ist also relativ weit, das macht man nicht an einem Tag. Wie lange haben wir gehabt?
1100 Kilometer, wir sind nicht die Donau nach, sondern durch die Berge. 11'000 Höhenmeter, 12 Tage sind wir gefahren.
Und wie war es?
Super.
Ist
also super Wetter gehabt, wir haben mögen. Ich habe vorher noch den Arm gebrochen, fünf Wochen vorher, und das hat auch gehebt. Ich habe zuerst nicht gedacht, dass ich überhaupt gehen kann, aber es hat super geklappt.
Okay, also muss man noch sagen, du bist schon mal verheiratet gewesen, und deine erste Frau, die hat ein schweres Schicksal erlitten. Kannst du darüber reden?
Ja, sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und ist vor 10 Jahren gestorben. Mhm. Und wir haben dann noch, eigentlich nach Diagnose, 19 Monate gehabt zusammen.
Mhm. Aber ist die Diagnose relativ früh gekommen? Weil wenn du ein Arzt bist, hat man das Gefühl, man merkt schneller, dass etwas nicht gut geht.
Nein.
Oder hat man das zu spät?
Nein, hat es zu spät gemerkt, aber es ist fast immer so bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, weil das ist einer der perfidesten Krebs. Oder?
Da kann man nichts machen?
Nein, also wenn er schon Metastase hat, kann man ihn noch in Anführungszeichen unterdrücken, gewisse Zeit, aber es ist einer der bösartigsten. Und wenn man ihn ganz früh in einem optimalen Moment verwünscht, kann man ihn operieren und dann kann man ihn heilen. Mhm. Und das sind vielleicht 5-10% höchstens.
Also eben gibt es keine Indikatoren, wo man hat, wie bei anderen Krebs und so, Darmkrebs etc., wo man kann, Untersuchungen im Vorfeld, das kann man nicht machen.
Nein,
und man weiss auch nicht, wieso das kommt.
Nein, es gibt so ein paar minimale, also schlechte Assoziationen. Also es ist jetzt nicht so wie kleinzelliges Bronchuskarzinom, wo sagen wir 90% Rauchen ist. Also überhaupt, es gibt praktisch nicht gute Indikatoren oder Risikofaktoren.
Also es war ein schwerer Schicksalsschlag. Ich hatte ja kein Kind gehabt, und du hast meiner Assistentin gesagt, du hast das Gefühl gehabt, du seist nicht zeugungsfähig, oder?
Ja, wir haben mal so Abklärungen gemacht, und da hat es eigentlich so ausgesehen, dass ich der Grund wäre, oder? Und dann,
was sind denn das für Ärzte? Weil du bist nachher, hast dann nochmal geheiratet und hast dann eben ein Kind bekommen, das jetzt eben 8-jährig ist, oder?
Ja, ich meine, eben die Abklärungen, die sind halt auch nicht immer schwarz und weiß, oder? Das weiss man, da redet man von Wahrscheinlichkeiten, und dann sagt man irgendwie, ja, irgendwie 95% wahrscheinlich infertil, oder? Aber jetzt...
Aber du hast nicht damit gerechnet, dass du warten wirst?
Überhaupt nicht. Das ist eine von der wahrscheinlich, also... Ja, eine absolute Überraschung.
Ja, und wie war die Reaktion bei dir und bei deiner Frau?
Ja, also wir waren einfach das erste Mal sprachlos. Oder? Wir sind, ja, oft, und wir haben es auch, also ich habe lange nicht geglaubt.
Wie alt war denn deine Frau gewesen?
Sie war 48. Oder?
Und 48?
Das ist eben doppelte Unwahrscheinlichkeit.
Oh.
Und darum sind wir einfach total überrascht gewesen, aber dann auch total, natürlich haben wir uns gefreut.
Und ist alles gut?
Ist alles gut, oder?
Gesund? Super. Kein? Okay, also doch, gut. Also wunderbar. Also grossartig, was dort dann doch noch passiert ist, dein Leben auf eine andere Ebene gebracht hat. Jetzt ist dann nicht nur die Wissenschaft, weil deine Frau ist auch Wissenschaftlerin.
Genau.
Und ihr arbeitet zum Teil sogar zusammen, oder?
Genau, wir kennen uns wir sind eigentlich schon lange befreundet gewesen, seit 2000, als sie auf Zürich gekommen ist. Wir haben hier schon zusammen ein Projekt gemacht. Sie ist unter anderem auch ein bisschen wahrscheinlich wegen mir gekommen, weil wir eben gut uns ergänzt haben. Oder? Sie ist mehr also eine Grundlagenwissenschaftlerin. Und ich bin eben so, sage jetzt, medizinisch, Physician Scientist, also so ein bisschen klinisch, aber auch Grundlage, also ich bin so ein Schnittstellenforscher. Mhm. Und da haben wir einfach gemerkt, wir hätten super Möglichkeiten zusammen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ja.
Hat es funktioniert? Wie geht es das, wenn man so näher ist, eben beruflich und privat? Ich habe das zum Teil auch schon erlebt mit meiner Frau, wo mal meine Produzentin war, wie tagtäglich die ersten 2-3 Jahre, wo wir dort das gemacht haben. Wie geht das bei euch?
Geht eigentlich gut. Wir haben, ich bin
ein Chef.
Nein, überhaupt.
Ach, nicht.
Nein. Eher umgekehrt.
Logisch. Im Innenverhältnis sowieso, aber auch im Aussenverhältnis.
Nein, also. Ich würde sagen, wir sind ziemlich gleichberechtigt,
ja, okay.
Und haben eine sehr gute Diskussionskultur. Mhm. Also wir können sagen wir jetzt, Problem besprechen. Aber wir haben es so, dass wir zu Hause ein wenig über die Arbeit reden.
Oh.
Also weil einfach eben, dann hört es gar nicht mehr auf. Oder? Und zu Hause tut natürlich auch unsere Tochter das Leben bestimmen. Und
genau.
Das hilft uns auch.
Das ist oder? Klar. Also, wir reden hier mit dem Professor Huldrych Günther. Der ist jetzt bei mir im Studio, hat Musik mitgebracht nach dem Bob Dylan. Was kommt als nächstes?
Wild Horses von den Rolling Stones.
Und warum?
Ja, das ist einfach ein Stück, wo ich... Wo bei mir immer so ein bisschen Sehnsucht ausgelöst hat. Ich weiß auch nicht genau nach was, aber es gefällt mir einfach.
Nach dem Wilden Westen oder
vielleicht,
was?
Vielleicht, ich weiß es nicht, ich reite dann überhaupt nicht, nee. aber ich, einfach so, es hat so einen guten Flow, das Stück, und es gefällt mir von dort her.
to do.
Bei mir ist der Professor Ulrich Günther, der ist bekannt worden an einer grösseren Öffentlichkeit in der Covid-Phase 1 und 2. Und jetzt sind wir ja wieder drin und müssen jetzt vielleicht noch ein bisschen zurückschauen, bevor wir auf die aktuelle Situation eingehen. Also du hast gesagt in einem Interview vor einiger Zeit, glaube ich, in der Sonntagszeitung, über das, was du erlebt hast in der ersten und zweiten Welle. Ich habe zeitweise den Glauben verloren an unser Land. Was ist dort bei dir abgegangen?
Ja, eben, also die Schweiz für mich ist ein Land, oder? Wir sind ja reich, wir haben gut ausgebildete Leute, wir sind bekannt dafür, sage ich jetzt mal, dass wir relativ gut organisiert sind, ja, dass wir pragmatisch sind, Probleme angehen, relativ unemotional und so weiter. Und in dieser Covid-Phase 1, 2, ja, vielleicht auch noch weiter, habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass wir, also vor allem in der Phase 2 dort, in der zweiten Welle, oder, dass man einfach vieles hätte können besser antizipieren und organisieren und
Wer hat deiner Meinung nach nicht gut gehabt? Es hat ja jetzt vor kurzem einen Bericht gegeben vom Bundeskanzler Walter Thurnherr, der ein bisschen untersucht hat, wie Behörden reagiert haben. Das ist ziemlich untergegangen. Dabei ist es sehr brisant gewesen, was dort rausgekommen ist, dass nämlich die Schweiz nicht gut reagiert hat, und zwar auf den verschiedensten Ebenen.
Ja, eben, es ist halt eine Mischung, oder? Ich meine, ich finde, die erste Welle haben wir, finde ich, recht gut gemacht, muss ich echt sagen. Und nachher hat man einfach dann irgendwo, also ein Problem, unter vielen war sicher, dass dort der Bund, also der Bundesrat nicht mehr die Führung übernehmen wollte, nach den Attacken fallen, oder? Und gefunden, das Kanton machen selber. Und dann haben alle einfach irgendetwas zusammengewurstelt.
Das Argument, der Bundesrat sei ein Diktator.
Ja, das ist einfach so etwas von hirnrissig.
Wo die SVP, Martullo, Blocher und andere so verbreitet haben.
Das ist einfach absolut hirnrissig, oder? Ich meine, die haben auch keine Ahnung, was eine Pandemie ist. Ich meine, ein Virus bekämpft man nicht irgendwie ein bisschen in Kanton XY XYZ mit 5 verschiedenen Varianten von Reaktion. Oder? Da muss man einfach irgendetwas Zentrales machen, oder? Sonst macht es keinen Sinn.
Genau, aber dort, die erste Welle, da hat uns alle überrascht und dann ist eben die zweite Welle gekommen. Du hast gesagt, wie wir die zweite Welle gemeistert haben, war einfach nur schwach. Also dort hat man also die Lehre aus der ersten Welle nicht gezogen.
Nein, hat man nicht.
Eben. Und wo genau? Also hast du das Gefühl, auf allen Ebenen? Oder siehst du irgendwo eine Hauptverantwortung?
Ja,
also wir haben da die Impfkommission, wir haben das BAG, wir haben den Bundesrat, wir haben Kantone.
Also gut, dort haben wir noch keine Impfungen gehabt, oder?
Nein, die haben wir noch nicht gehabt.
Also die Impfkommission muss man dort rauslassen. Also ich denke, Kantone haben es zum Teil probiert, der Bundesrat hat es lange gewartet und dann aber auch die einzelnen Kantone haben dann wieder auf den Bundesrat gewartet. Also es hat einfach niemand eine Führungsrolle übernehmen, oder? Und das Virus hat zugenommen. Und unsere Spitäler sind überfüllt worden und es hat einfach niemand gehört. Irgendwie von denen, die die Massnahmen hätten müssen, wieder einführen, eben Maskenpflicht und so weiter und so fort, Veranstaltung, einfach die, was man alles
haben kann. Sich einfach nicht getraut, Massnahmen zu ergreifen,
weil man
vor der Reaktionen
alle,
Angst gehabt
hat? Irgendwie alle gelähmt gewesen und ich weiss auch nicht, das hat mich total erstaunt, weil man hat ja nicht gewusst, was passiert. Man hätte ja rundherum können schauen. Ich meine, es ist einfach so, das Virus ist überall gleich, oder? Mhm. Schweiz, Italien, irgendwas. Das ist nicht wählerisch.
Aber du bist ja ziemlich dann klar in deiner Aussage. Du hast gesagt, hinter den Kulissen fühlte sich die Pandemie manchmal an wie Kriegszustand ohne Krieg. Was genau hast du erlebt?
Ja, oder es ist ja einerseits auch um Ressourcen gegangen, oder? Wir haben zum Beispiel im Spital haben wir immer müssen entscheiden, machen wir jetzt wieder eine Covid-Station auf, zusätzlich, also mal die erste, dann vielleicht die zweite, dann muss man ja irgendwo Zimmer zur Verfügung stellen und dann nimmt man natürlich jemandem etwas weg, oder? Und einfach, das sind einfach Verteilkämpfe natürlich gewesen.
Mit wem hast du dich denn vor allem zoft in dieser Zeit?
Ja, zoft. Ich meine, es war jetzt nicht speziell meine Person gewesen.
Oder das Spital, oder
euer Spital? Es war einfach unsere Spitalorganisation gewesen von einerseits natürlich von der Spitalleitung, aber auch von anderen Kliniken, weil es hat die einen nicht abgeben wollen, oder weil man macht dann auch keinen Umsatz und das ist halt dann schwierig in solchen Situationen. Oder? Mhm. Und das haben aber auch andere Spitäler gehabt, das ist jetzt nicht unispitalspezifisch.
Klar, eben, aber ganz generell. Also du hast ja dann angefangen zu zweifeln und hast dann gesagt, ich frage mich manchmal, muss ich wirklich Teil sein von so einem Verein? Hast du mal den aussteigen?
Ja, also ich meine, es hat schon Phasen gegeben, oder? Wenn man einfach sieht, dass eben die schwer kranken Leute jeden Tag hat man mehr, oder? Und ich meine, ich habe ja Medizin gemacht, ich habe Dienst gemacht, ich war auf diesen Stationen mit Assistenten. Wir haben zum Teil täglich wechselnde Assistenten gehabt, oder? Wo einfach uns gegeben worden sind, weil, aus Ressourcengründen, weil wir nicht wollen, die jetzt ganz zum Beispiel uns geben. Also das heisst, es war eine mega anstrengende Zeit gewesen, dass wir die Qualität von der Medizin können aufrechterhalten. Dann haben wir das Pflegeteam verschieben, oder?
Das heisst, Qualität ist deiner Meinung nach nicht so gewesen, wie sie hätte können sein?
Nein, ich habe gefunden, wir haben es also wirklich sehr gut gemacht. Also das muss ich jetzt echt sagen. Also,
im Rahmen der Möglichkeiten.
Wenn jemand gut war in dieser Pandemie, waren es Spitäler.
Ja.
Also da finde ich,
Schweizer Spitäler im Vergleich. Ja.
Die sind einfach top gewesen. Mhm. Also Medizin hat nicht versagt. Und zwar nie.
Also, aber wer hat dann versagt?
Ja eben, die zum Teil, die haben müssen, Entscheidungen fehlen jetzt im Public Health Bereich, eben tun wir jetzt Masken einführen, eben die unsäglichen Diskussionen, die müssen wir gar nicht mehr darauf eingehen, oder? Ob jetzt eine Maske nützt oder nicht nützt, ich meine, das
habe
ich
nie
verstanden. Das ist einfach klar, ich meine, warum, ja. Warum haben wir Masken noch im Operationssaal?
Aber da hat ja der damalige Mr. Corona von Anfang an, glaube ich, nicht so eine lobreiche Rolle gespielt.
Das haben sie einfach, das
hat er nie korrigiert.
Aber übrigens auch andere,
ja.
Das ist also nicht der einzige.
Ja, ist am Anfang auch in Amerika, der genau. Fauci ist am Anfang auch kritisch.
Und sogar der Drosten einmal, oder?
Ja. Also ich meine, aber wie kann man das erklären?
Ich glaube, die Leute haben einfach keine Erfahrung mit Masken. Ich meine, oder wenn ich jemanden anspeuze,
ja.
und der hat keine Maske genommen. Ist ja logisch, dass vielleicht ein paar Tröpfchen jetzt einfach in die Atemwege kommen. Wenn er eine Maske genommen hat, dann kommen die Tröpfchen nicht rein. Mhm. Oder? Ich meine, das ist jetzt nicht High Science. Das ist einfach trivial. Aber, da kann man diskutieren.
Und man hat gewusst, dass das eben durch die Luft geht, schon
da. Ja, das haben wir gemerkt, klar.
Oder? Dass es eben mit Tröpfchen passieren kann.
Genau. Dann ist Aerosol ist viel schwieriger gewesen. Oder? Mhm. Aber das einfach mit den Tröpfchen, das ist jetzt klar gewesen.
Also am Anfang die Kommunikation ist schlecht gewesen, man hat sie nicht mehr richtig können korrigieren. Und du bist dann wirklich in persönliche Schwierigkeiten gekommen. Du hast Herzrhythmusstörungen gehabt. Also ein gesunder, fitter Mann in den besten Jahren kommt Herzrhythmusstörungen über.
Ja, habe ich zu meinem grossen Erstaunen bekommen. Mhm. Und also das Vorhofflimmer habe ich einmal gehabt, glücklicherweise nur. Und dort habe ich wirklich eine Zeit gehabt, wo ich echt schlecht geschlafen habe. Und zwar ein paar Wochen, also etwa 3 Wochen.
Aber was ist jetzt das einfach die Überlastung gewesen, die physische Überlastung oder eben der Druck, der Druck, wo du das Gefühl hast, da haben wir Leute, die müssten betreut werden und wir kommen an unsere Grenzen?
Ja, ich glaube, es ist schon vor allem auch der psychische Druck und eben die Schlaflosigkeit gewesen.
Also was ja, Schlaflosigkeit, einfach die Bilder hast du nicht mehr so offen. Du bist ja auch vieles gewöhnt als Arzt und HIV hast du erlebt und ganz schlimm, was dort zum Teil dann die Leute müssen leiden. Aber so etwas hast du noch nicht gesehen.
Nein, habe ich nicht gesehen. Oder? Und eben einfach halt das Bild von überflutet werden von Leuten, wo man dann, am Anfang haben wir ja nicht wirklich helfen können. Wir hatten ja keine Therapien gehabt, oder? Und einfach die Leute gesehen, wie die Leute einfach immer weniger gut also schnaufen und irgendwie Atemnot und am Schluss muss man es auf die Tipps schicken und dann sterben sie, oder? Das ist einfach nicht das, was ich, das vertrage irgendwie nicht, oder? Und dann will ich ja etwas machen. Mhm. Und das habe ich einfach am Anfang einfach im Kopf gehabt und auch das Gefühl gehabt, schaffen wir das.
Und da hat es ja Leute gegeben, die gesagt haben, eigentlich ist es nur eine Art von Grippe. Wie ist das bei dir?
Das ist sehr schlecht angekommen. Ja. Eben, ich habe es ja gesehen. Oder?
Und eben, die haben es nicht gesehen.
Nein, das ist ja
wenn
das.
Wenn man die mal einen Tag geschickt hätte, zu euren Tipps.
Ja.
Oder?
Es ist ja schon vorher, oder? Es war ja wie eine Pyramide, die auf die Tipps gelandet sind. Das war ja die Spitze von der Pyramide. Aber wir haben ja unten dran, haben wir ja ganz viel auf den Stationen gehabt, oder? Wo wir jeden Tag wieder haben müssen schauen, muss jetzt der auf die Tipps oder nicht? Dann haben wir müssen fighten, zum Teil, mit Tipps voll war, dass man jetzt die Person auch noch auf die Tipps bringt, oder? Und das ist einfach längerfristig, ist das eine riesige Belastung, oder?
Mhm. Also, jetzt sind wir im Sommer. Und haben das Gefühl, jetzt ist schon wieder eigentlich eine gewisse Alarmstimmung. Natürlich ist vieles anders. Wir haben Leute, die besser immunisiert sind. Wir haben Leute, die geimpft sind, etc. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein bisschen früher gekommen, als man es erwartet. Und über das müssen wir reden. Machen wir zwischendrin Musik. Was ist der erste Titel?
Queen Jane, approximately, von der Emma Swift. Ja. Das ist auch eine Co-Version von Bob Dylan.
Your father to your sister, he explains.
mir ist der Professor Huldrych Günthar nicht zum ersten Mal an diesem Sender. Etwa 100 Interviews haben wir geführt während Corona. Wir haben total 146 Sendungen gemacht. Du bist fast immer dabei gewesen. Warum hast du eigentlich immer mitgemacht, Huldrych?
Ja, weil ich realisiert habe, dass die Information extrem wichtig war. Auf welchen Kanälen auch immer. Die Leute haben ja ein grosses Bedürfnis gehabt. Und ich habe einfach die Sendung gut gefunden, die du gemacht hast, eben weil du mit den Leuten geredet hast. Du hast, bist sehr wissend gewesen, du hast dich immer gut informiert und hast einfach versucht, irgendwie jetzt die neuesten Erkenntnisse auch zu übersetzen für Leute, auch, die kritisch gewesen sind. Du hast ja die Diskussionen geführt, hart zum Teil, oder? Und bist auch, eben, hast auch Kritik an anderen angebracht und das habe ich eigentlich gut gefunden.
Gell? Weil natürlich ist es extrem wichtig, dass man informiert ist und es gibt ja die offizielle Information. Letzte Woche hat es jetzt wieder so eine Medienkonferenz gegeben, wo man jetzt wieder mal gemacht hat aufgrund von dieser Sommerwelle. Hat mich ziemlich unbefriedigend zurückgelassen und erinnere mich an frühere solche Konferenzen, wo einfach nicht Klartext geredet wurde. Ist das bei dir auch so ähnlich angekommen?
Ja, ich meine, man muss einfach eins sagen, die Situation hat sich insofern verändert, als wir jetzt in einer besseren Situation grundsätzlich
absolut
sind.
Ja,
oder?
Klar.
Und jetzt hat man halt eine relativ, sage ich jetzt, eher eine komplizierte Art gewählt von der Impfstrategie. Oder? Also man hat eben mal jetzt die 80-Jährigen und die darunter dann können, wenn sie wollen, aber sie müssen nicht und sie müssen dann selber zahlen. Und das finde ich zum Teil relativ schwierig, weil eben man muss ja auch, wenn man impft, oder, muss man ja klare Regeln geben und man muss ja dann sagen, okay, wir wollen, dass die und die sich jetzt impfen lassen, dass die Message muss einfach sein.
Aber die ist nicht einfach. Und der Herr Badge, das ist ein Kollege von dir aus Basel, hat gesagt, die Information muss klar sein und wenn man sagt, man macht eine Empfehlung und eventuell ändert sich die noch und zum Thema Impfen oder zum Thema Booster hat ja die Impfkommission dann auch die Meinung geändert. Zuerst hat gesagt, wir müssen keinen Booster haben und dann doch ein Booster und so. Also das Vertrauen in diese Art von Kommunikation ist nicht so groß. Und da hat man offenbar jetzt immer noch nicht gelernt. Oder was ist das? Ist das einfach die Angst, dass man sich nicht festlegen will? Oder dass man einfach die Sache noch nicht so ganz verstanden hat, die aktuelle Situation zum Beispiel?
Ja, wahrscheinlich ist ich kann es auch nicht genau sagen. Ich meine, es gibt einfach verschiedene Arten, wie man kommuniziert, wie man Strategie hat. Es gibt Leute, die haben eine Vorwärtsstrategie, oder? Man tut antizipieren, was passieren kann, tut vielleicht Szenarien haben und dann tut man ein Szenario 1 oder 2 überprüfen. Und ich denke, die Art, die jetzt die Impfkommission und das BAG jeweils wählt, ist eher, sie warten und wenn dann so korrekt wie möglich sein, und einfach das so gut wie möglich treffen, oder?
Aber ich habe einfach den Verdacht, wenn ich sage, dass die 80-Jährigen sollen kommen, gratis, die anderen müssen zahlen, dass man das macht, A, aus Unsicherheit, aber B, weil eigentlich die Impfkapazitäten gar nicht da sind. Wie schon das mal, dort beim Booster, dass man sagt, man braucht keinen Booster und dort hat man noch nicht Kapazitäten gehabt, hat es auf diese Art und Weise verdächt. Ist das denkbar, dass das auch noch mitspielt?
Also ich würde jetzt eher nicht glauben, dass Kapazitäten sind.
Aber die sind nicht da, die Impfzentren,
ja, die
sind
alle wieder,
zu.
Die muss man wieder aufbauen.
Eben, die können wir jetzt nicht. Also,
nein.
Wenn jetzt plötzlich alle wollen, den zweiten Booster machen, dann geht es ein Desaster,
genau,
oder?
Genau. Und eben das hätte man natürlich können früher wieder vielleicht aufbauen. Klar, man weiss nicht, wenn die Welle kommt, das weiss niemand.
Hat das dich auch überrascht, dass jetzt im Sommer so eine Welle kommt? Man hat ja das irgendwie in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr wahrnehmen, dass Covid überhaupt noch rum ist. Man hat die Nase voll gehabt. Und plötzlich links und rechts heisst, der hat es verwünscht, der andere hat es verwünscht, nicht so schwer. Omikron ist nicht so schlimm wie Delta. Aber trotzdem, es ist virulent.
Ja, also, mich hat es nicht wirklich erstaunt, weil wir haben jetzt gesehen, dass uns die Wellen eigentlich immer überrascht haben. Oder? Also da kann man auch so viel Mathematical Modeling machen, sie werden es nie genau treffen. Oder? Aber wir haben ja schon wieder gesehen, dass Südafrika uns voraus war und dass das dann wieder passiert irgendwo anders auf der Welt, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Also von dort her ist das schon irgendwo
absehbar. Aber wann hast du denn das gesehen, dass da eine Sommerwelle kommt und vor allem, dass die BA 5 Varianten bei uns immer stärker wird.
Ja,
wann hast du das gesehen?
Ich glaube, vor etwa einem Monat. So.
Ja.
Habe ich gedacht, jetzt kommt sie.
Mhm. Und die Zahlen sind ja aufgegangen. Aber andererseits hat man natürlich das Gefühl, so schlimm ist es nicht, auch in den Spitälern ist es nicht. Aber wenn man sieht, dass bei diesen Tests Positivitätsrate bei 50% ist, ist ja verheerend, oder? Das heisst, ja. Es ist unglaublich, wenn wir, sagen wir, in einer Woche 50'000 sind, müsste man dann annehmen, in Wirklichkeit sind es ein paar Hunderttausend, oder?
Das ist so. Ich meine, das sind sicher viel mehr Menschen. Aber eben, oder die grosse Frage, die ja ist, wie gehen wir längerfristig mit dieser Corona-Geschichte um? Und ich meine, man muss jetzt einmal sagen, je weiter weg die Wellen von der ersten Welle sind, desto weniger virulent ist es eigentlich eben doch geworden. Oder? Ja. Also, das muss man einfach sagen. Das
aber heisst, der Herr Drosten hat gesagt, es ist nicht sicher, dass es immer milder wird, jede neue Variante. Das ist nicht gesichert. Würdest du dem zustimmen?
Ja, natürlich ist es nicht gesichert, aber immerhin haben wir bis jetzt die Tendenz ist bis jetzt einfach klar.
Nein, gewesen. Also Delta ist schlimmer, nicht, ist schlimmer Delta nicht, als Wuhan.
Delta nicht, genau. Delta ist die einzige, richtig, das ist so. Aber die anderen, die sind dann, und von da, wo wir die Impfung hatten, haben wir eigentlich gegen alle Varianten einen Effekt gehabt bezüglich schweren Verläufen. Ja. Dass sie nur transient ist gegen Neuinfektionen, das ist auch nicht erstaunlich.
Was heisst transient?
Also ist der Schutz vor einer Infektion, der ist nicht lang. Das haben wir ja gesehen.
Und wie weiss man denn jetzt? Also ich will das einfach mal wissen, weil das haben die eben ein bisschen offen gelassen. Wie stark wirkt jetzt zum Beispiel ein Booster gegen die Omikron-Variante? Weiss man das schon oder ist man da noch im Unsinn?
Also gegen BA5 weiss man es jetzt nicht wirklich gut. Oder? Aber ich meine, was man zum Beispiel von Omikron weiss, ist, dass der Schutz von Neuinfektionen etwa so wieder auf, sagen wir, 90% Schutz von Neuinfektionen für 1-2 Monate. Und nachher geht es aber schon wieder runter.
Und wie schnell runter?
Ja, eben, so nach 2 Monaten.
Eben, aber wie stark haben wir noch
so? Dann haben wir vielleicht nach 3, 4, 5 Monaten haben wir noch einen Schutz von 50-60%. Oder? Mhm. Also der geht runter. Also man ist nicht geschützt vor Infektion mit dieser Impfung, auch mit dem Booster nicht, nur kurze Zeit. Aber eben, man hat auch gesehen, und das ist der Hauptgrund, warum man den zweiten Booster eigentlich empfiehlt, dass eben schwere Verläufe, vor allem bei Leuten mit Risikofaktoren und ältere Leute, einfach dann wieder weniger hospitalisiert werden und auch weniger sterben. Oder da gibt es eine Studie aus Israel, die das klar zeigt, etwa ein Faktor 3. Also das ist nicht...
Aber dort offenbar von 1'000 Infizierten haben 5 immer noch einen schweren Verlauf, wenn sie zweimal geboostert sind.
Genau.
Aber das ist wenig, oder? Das ist wenig. Und wenn sie eben nicht zweimal geboostert sind, sind es mehr.
Genau.
Aber du hast ja vor kurzem noch gesagt, Jüngere würde ich nicht ein zweites Mal boostern. Würdest du das immer noch sagen?
Ja, ich meine, das habe ich gesagt, da sind wir noch in der Omikron-Welle rein gewesen, oder? Also in der ersten BA.
Das war im Juni gewesen, also Mitte Juni hast du das gesagt.
Ja, und da gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass eben bei Jüngeren eigentlich kein grosser Effekt gesehen worden ist bezüglich schwerer Verläufe. Oder? Also die haben eigentlich praktisch einfach keine schweren Verläufe. Eben wenn es keinen Risikofaktor haben. Und darum habe ich gefunden, da muss man jetzt nicht gerade wieder alle impfen. Oder? Und ich würde jetzt auch eigentlich, eben den Booster sehe ich wirklich für die Risikopatienten und für die Älteren. Und eben Älteren, hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, so nach Studie 60 plus.
Ja, und bist du immer noch der Meinung, die Jüngeren sollen sich auch im Herbst nicht zweimal boostern?
Ja, ich finde, für das Individuum muss man es wahrscheinlich nicht machen, oder? Jetzt so nach dem jetzigen Wissen. Aber vielleicht ist es doch gut, weil man tut natürlich gesamthaft hilft mir ja mit, dass zum Beispiel weniger Leute krank sind, weniger gehen aus dem Berufsleben raus. Und der eine oder andere hat wahrscheinlich doch einen schweren Verlauf weniger. Also, oder schweren Verlauf, das muss man ja definieren, oder? Ich meine, es ist ja nicht einfach so, dass die, wenn man nicht im Spital ist, dass man dann nicht recht krank kann sein. Man kann ja doch ein paar Tage recht Fieber und so, oder? Also, es ist ja nicht nichts. Also von dort her kann man durchaus sagen, doch, man kann sich impfen lassen. Also ich werde mir sicher einen zweiten Booster machen.
Die Frage war auch offen, dass man gesagt hat, der Herr Berger hat das gesagt an der Pressekonferenz, so ein bisschen schwammig im vierten Quartal, also Oktober, ja, November.
Ja, ich denke, wahrscheinlich so im Oktober werde ich mir einen zweiten machen lassen. Ich hatte auch einen Omikron gehabt, noch nicht, also im März. Oder?
Ich auch. Genau. Wieder etwas gemeinsam. Ja. Aber nur schwach kann ich es gehen.
Ich auch.
Ja. Und ein paar Tage und plötzlich positiv und ein bisschen Schnupfen und ein bisschen Husten und dann ist es wieder weg gewesen. Und dann meinst du, der Schutz hebt jetzt noch an für die nächsten Monate?
Er hebt auch noch gegen gegen schwere Verläufe, nicht gegen Infektionen. Nein, gegen Infektionen hebt er nicht an.
Aber jetzt gibt es ja offenbar schon wieder neue Varianten. Nicht nur zwei BA5, sondern BA275.
Genau.
Was kommt denn da von uns zu?
Ja, es gibt Hinweis, dass die vielleicht wieder gewisse Immunescape hat.
Immunescape heisst das also einfach, dass noch ansteckender?
Genau, dass die Impfung in dem Sinn nicht viel nützt oder auch vorher durchgemacht Infektionen gegen die Ansteckung. Ob denn die Leute mehr krank werden von dieser Variante oder nicht, wissen wir nicht. Aber ich glaube tendenziell nicht.
Nicht. Aber gut, jetzt sollte es ja dann neue Varianten geben von dieser Impfung. Oder? Eine ist ja schon angemeldet von Moderna, die dann soll auch gegen Omikron helfen. Aber wo ist denn das getestet worden? Weil bevor die erste Impfung gekommen ist, hat man ja ganz grosse Versuche gemacht, weltweit, 30'000 Leute etc. während Monaten. Hat man denn das jetzt auch mit dieser Impfung gemacht, die Moderna jetzt anbietet, auf Omikron?
Sie haben sicher eine Studie gemacht, publiziert habe ich jetzt nichts gesehen.
Nein,
bis jetzt. Aber wie gross die sind wahrscheinlich nicht mehr ganz so gross, oder? Aber ich denke, die werden schon gut sein. Oder?
Aber so schnell, ich meine, wie schnell eben, muss man es erarbeiten, dann muss man es testen und dann muss man es noch produzieren.
Ja, aber das geht schnell bei mRNA-Impfungen. Das ist ja das Faszinosum, oder? Im Vergleich zu den alten proteinbasierten Impfungen. Das kann man wirklich schnell machen.
Also wann meinst du, kommt die neue Impfung und sollen wir auf die warten jetzt?
Also ich würde nicht warten, weil ich glaube auch nicht, dass sie einen grossen zusätzlichen Effekt hat.
Nicht.
Weil das wissen wir zum Teil relativ gut schon, dass wenn man mal das Immunsystem quasi primet oder aktiviert hat gegenüber einer Variante, oder?
Ja.
Dass wenn dann die nächste Variante kommt oder eben eine Impfung, dass man dann eigentlich eher wieder die erste Antikörperantwort boostert, oder? Und nicht eine neue Macht gegen das neue Virus, weil das ist fast zu nahe.
Aha,
oder?
Okay.
Und das kennt man, das Phänomen heisst originale antigenische Sünde.
Eben, aber das heisst, also offenbar in Amerika hat es eine Studie gegeben, die heisst, wenn man nochmal die Krankheit überkommt, dass es könnte schlimmer sein beim zweiten Mal.
Ja.
Also, ja, ich kann das so gerne, wenn der Huldrych Günther da sagt, ja und so. Das zeigt er also.
Ich kann jetzt, ja, man weiß vieles nicht, ja. Klar, aber ich habe jetzt keinen Hinweis gesehen bis jetzt, dass das so ist, dass ich das würde glauben bis jetzt, oder? Dass es schlimmer wäre.
Gut. Also, reden wir noch weiter, natürlich, was es auch für die Spitäler bedeutet. Was hat man als nächsten Musiktitel?
«It's All Over Now, Baby Blue» von den Mary and Faithful.
What you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun. Like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now. Gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding over you, and it's all over now, baby.
mir ist der Professor Huldrych Günther Barz im Universitätsspital und Infektiolog. Wie sieht es eigentlich im Spital aus, Huldrych, im Moment?
Also wir haben Covid-Patienten. Der Grossteil von denen ist aber nicht wegen Covid im Spital. Also das haben wir jetzt eigentlich schon lange. Oder? Das haben wir schon in der Omikron-Welle gehabt. Und jetzt in der neuen BA5-Welle auch wieder. Und die Zahlen haben jetzt nicht zugenommen. Nein. Sie sind immer so, sagen jetzt um die 40 rum. Und auch die Leute, die schwer krank sind, haben wir wirklich ganz wenige. Und die ganz, ganz wenigen, die wir haben, die haben wirklich einfach eben das Problem mit dem Immunsystem, eben vielleicht Chemotherapie gehabt oder Immunsuppressionen, Schwere, haben nie können gut
sein. Und was heisst das, wenn man das hat und Omikron und Covid, also das summiert sich dann als Krankheit und macht alles schlimmer, oder wie?
Ja, also wenn man einfach eben sonst schon ein Problem hat und dann kommt die Krankheit drauf auf, also das Virus, dann ist man einfach generell einfach kränker, oder?
Nein, ist geschwächt.
Genau, ist einfach geschwächter. Und was man auch etwa die gesehen sind alte Leute, ich sage jetzt wirklich, sagen wir 75 plus, die einfach jetzt noch Covid-Infektion haben. Die haben eigentlich nicht mehr die klassische Covid-Lungenentzündung, aber die sind einfach halt ein bisschen schwach. Und die kommen aber auch wegen anderen Virenerkrankungen zum Teil so ins Spital.
Aber haben da auch Ungeimpfte, die jetzt noch kommen?
Also jetzt habe ich schon lange keine Ungeimpfte mehr gesehen. Die meisten haben natürlich schon mal jetzt eine Infektion gehabt.
Eben, also die Immunität in der Bevölkerung durch Genesen und Geimpfte ist relativ, also ist recht
sehr
hoch.
Ist sehr hoch.
Also da ist etwas passiert. Aber ich habe jetzt gerade gelesen, ihr lauft jetzt wieder mit Masken im Spital.
Genau, und zwar natürlich, weil wir auch erstens mal nicht wollen, dass wir ausfallen gross im Spital und dass wir einfach das Virus im Spital nicht weitergeben. Und darum haben wir jetzt einfach wieder Masken an.
Und meinst du, das kommt jetzt auch wieder im Herbst auf uns zu? Was erwartest du für den Herbst?
Ja, ich glaube, ich erwarte etwas Ähnliches, was wir jetzt haben. Oder? Also jetzt haben wir eine Sommerwelle, die ist noch nicht, wir sind noch nicht am Peak, die geht noch hoch. Ich denke noch 2, 3, 4 Wochen.
Eben, also ich glaube, in Portugal ist es 6 bis 8 Wochen genau gegangen, dann ist dann abgeflaut.
Genau, dann wird sie abgeflaut und dann ist möglich, dass wieder einer im Herbst kommt. Was genau kommt, wissen wir ja nicht. Aber
dann ist man wieder in Innenräumen, dann ist das Ansteckungsrisiko natürlich viel grösser,
oder? Viel grösser, genau.
Und man rechnet eben, dass etwa 1 Million, der Herr Althaus, der Epidemiologe aus Bern, hat gesagt, etwa 1 Million werden sich jetzt alleine durch das anstecken. Ist das etwa
deine Schätzung? Das ist, ja, ich denke, das wird stimmen.
Na, aber was kommt denn an Massnahmen auf uns zu? Eben, man sagt, Omikron ist natürlich milder als Delta. Was wird deiner Meinung nach Massnahmen verfügt? Oder gibt es überhaupt?
Ja, ich glaube, wenn es so ähnlich ist wie jetzt, wird man wahrscheinlich nicht mehr flächendeckend jetzt irgendwelche, sagen wir, Maskenpflichten einführen oder Schulen und so weiter. Das glaube ich nicht. Ich glaube, was man dann wird machen, ist einfach, dass man die vulnerablen Leute wieder sagt, die sollen Masken tragen. Und natürlich, wenn man so einige Leute in der Familie hat und so, dass man die schützt. Und dass man natürlich dann, eben das, was wir vorher schon besprochen haben, dass man einfach den zweiten Booster pusht, oder? Und was man natürlich auch ganz wichtig muss sagen, ist, dass wir ja jetzt Therapien haben, oder? Und dass man eben
und die sind
Leute,
gut.
Die sind gut, dass die Leute, die eben also Risiken haben, dass die eben früher zum Arzt gehen und dass man die Therapien dann geben kann.
Der Christian Drosten, der immer noch eine wichtige Stimme ist in Deutschland, nicht immer richtig gelegen, aber sehr oft richtig gelegen, hat gesagt, das bleibt jetzt noch ein paar Winter. Und eigentlich, der Übergang in die endemische Phase, der Übergang ist noch nicht da.
Ja, eben, das ist eine ganz schwierige Frage. Oder wann sagt man, das ist eigentlich eine Definition, oder?
Ja.
Irgendwann sagt man, okay, jetzt sind wir in der endemischen Phase, wir leben jetzt einfach mit diesen Wellen, wie wir ja sonst auch mit Erkältungswellen leben. Ja. Oder? Ich meine, ich habe noch nie, ich habe jetzt wahnsinnig gesucht, aber ich habe jetzt nie modellieren gesehen über, sagen wir, OC43, also irgendeines von den zirkulierenden Coronaviren, wie viele 100'000 sich pro Jahr anstecken. Oder? Ich meine, das haben wir ja immer. Und das interessiert dann niemand. Oder wenn einfach alle den Pfnüsel haben. Eben 30-50% sind zirkulierende Coronaviren, die uns Pfnüsel machen, Verkältungen. Und irgendwann wird das SARS-CoV-2 auch so nice.
Okay, oder? Aber jetzt kommt beides zusammen möglicherweise der nächste. Im Gegensatz zu den letzten beiden Winter, wo man keine Grippe hatte, jetzt kommt beides zusammen. Was könnte das auslösen?
Ja, eben, es kann natürlich zusätzliche Belastungen von, auch wieder, schon vom Gesundheitswesen, oder? Wenn jetzt noch, also jetzt reden wir von der Grippe, oder?
Grippe kann auch heftig sein,
genau,
oder?
Grippe kann sagen. Heftig sein, genau. Und natürlich, alle die respiratorischen Viren fliegen umeinander. Aber das ist jetzt halt so.
Aber was erwartest du jetzt für Spital, dass er wieder in eine Extremsituation hineinlaufen?
Ich erwarte keine Extremsituation nicht mehr. Das glaube ich nicht mehr. Ausser eben, es kommt eine Variante, die wir jetzt noch nicht am Horizont sehen.
Ja.
Aber eben, ich glaube eher nicht, weil wir haben alle neuen nach Delta, wo wir die Impfung hatten, sind eigentlich tendenziell milder geworden. Es ist einfach so, klar, es gibt noch Long-Covid, das ist immer noch nicht...
Das haben wir noch nicht geredet in dieser Sendung, nur ganz kurz. Das ist ja so etwas, wo erstaunlicherweise einfach immer noch schlecht erforscht ist, oder?
Ja, das ist ja da, es ist extrem schwierig. Das muss man jetzt einfach sagen, oder? Weil es gibt wie verschiedene, sagen wir, Gruppen von Long-Covid-Patienten, oder? Und sagen wir, die einen sind die, die eben wirklich Covid hatten, krank waren und alles, die sind relativ klar, sind einfach schwer krank gewesen und die haben dann lange Symptome, die weitergehen. Und dann haben wir die, die, sagen wir, irgendwie vielleicht sonst schon irgendwelche Probleme hatten und dann haben sie noch Covid bekommen und dann tun sie es noch wie verknüpfen oder kausal.
Ja.
Und das ist auch ein Phänomen, das kennen wir schon lange. Und dann gibt es die Gruppe zwischen denen, wo, sagen wir, völlig gesund waren, nie etwas hatten und die haben Covid gehabt.
Und fühlen sich geschwächt, genau, matt, etc.
Genau. Und die sind extrem schwierig. Und eben das Einzige, was man machen kann, ist eigentlich, dass man die Leute langzeitmässig systematisch untersucht. Und, ganz
aber was heisst untersucht, ist sein, aber hat man Therapie?
Nein, haben wir nicht.
Wow, also da kommt noch etwas auf uns zu. Ich glaube, 2000 sind bereits angemeldet bei der Versicherung, eben als Fall, die da irgendwie längerfristig da müssen, also auch dann unterstützt werden. Aber das ist wahrscheinlich nur die Spitze vom Eisberg.
Ja, aber ich glaube immer noch, dass ein Teil von denen, die Long-Covid haben, oder ein hoffentlich grösserer Teil, schon wieder sich werden erholen, oder? Wir haben ja früher schon, es gibt das Chronic-Fatigue-Syndrom, zum Beispiel bei Epstein-Barr-Virus-Infektion oder bei Pfeiffer-Drüsenfieber, oder? Das haben wir dort ja auch immer wieder. Und von den Leuten, die das haben, hat es doch einen grossen Teil, der sich dann schon wieder erholt. Manchmal braucht es einfach ein halbes Jahr oder noch länger. Und einen ganz kleinen Teil, ja, die haben dann wirklich etwas Chronisches.
Gut, also es wird sicher nicht mehr so schlimm, wie es schon war, aber wir hoffen trotzdem, glaube ich, gemeinsam, wenn ich auch für dich darf da reden, dass unsere Behörden eine klare Linie haben auf das, was jetzt passieren wird, mit grösster Wahrscheinlichkeit, dass man nicht nochmal gröbere Fehler macht, oder?
Ja, klar, ja.
Okay, soweit Informationen über Covid, soweit Informationen über den wundersamen Huldrych Günthert, wie er den Weg gemacht hat, eben von einem KV-Stift in Winterthur zu einem international bekannten Wissenschaftler und Universitätsprofessor. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Was ist der letzte Titel?
Der letzte Titel, Who Knows Where the Time Goes.
Genau, das ist schon fast eine Zusammenfassung von unserer Sendung. Es war ein Doppelpunkt. Doppelpunkt gibt es jetzt dann in der nächsten Woche mit Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2022. Es hat ein paar ganz spannende Sendungen gegeben. Ich kann mir jetzt in der nächsten Woche während dem Sommermonat hören. Ich würde mich freuen, wenn Sie dort reinhören würden. Alles Gute wünscht der Roger Schawinski. I have no thought.
beste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.